Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Theaterstücke zu schreiben ist ja etwas ganz anderes als Novellen, als Romane zu schreiben. Und das Theaterstück spielt ja doch in Ihrem Schaffen, Herr Lenz, eine relativ neue Rolle erst, nicht? Hatten Sie früher schon mal daran gedacht, Theaterstücke zu schreiben?
Nein, ich habe früher Hörspiele geschrieben und kurze Szenen, aber nie ausgemacht Theaterstücke. Mhm. Und was mich daran so nicht nur interessiert, sondern wirklich auch fasziniert, ist die Offenheit des Textes bis zum Schluss, weil so viele verschiedene Einflüsse hier genommen werden und weil es von so vielen verschiedenen Dingen abhängt. Und gerade diese Offenheit, diese Vorläufigkeit ist es, die einen Autor natürlich ungewöhnlich reizt, im Vergleich beispielsweise zu einem Romantext oder einem Prosatext überhaupt, der eine gewisse Geschlossenheit besitzt.
Die Zeit der Schuldlosen, Ihr erstes Stück, hat ja einen verhältnismäßig großen Erfolg gehabt. Es ist ja in viele Sprachen übersetzt worden und auf sehr vielen Bühnen gespielt worden.
Als Autor sollte man dies und jenes versuchen. Mhm. Man ist neugierig, wo einem etwas halbwegs gelingt und probiert es halt hier und dort. Ich glaube nicht, dass man sich den Zwang auferlegen sollte, nun unbedingt und um jeden Preis ausschließlich Theaterstücke zu schreiben oder ausschließlich Romane oder Erzählungen, sondern man sollte von Fall zu Fall wechseln und hier und da probieren, denn schließlich werden einem ganz bestimmte Dinge nahegelegt, ganz bestimmte Formen nahegelegt und ganz bestimmte Versuche nahegelegt, nicht? Einige Ereignisse implizieren bereits schon ihre Form oder einige Ideen, einige Konflikte, legen einem nahe, diese und jene Ausdrucksform zu wählen.
Bei diesem Stück ist es ja so, dass es einen moralischen oder moralpolitischen Anspruch stellt. Es wird das Leben eines Diktators geschildert, der sich selbst zum Teil durch einen Doppelgänger ersetzt. Was wollen Sie nun, auch wirkungsästhetisch muss ja ein Theaterautor denken, was wollen Sie dem Publikum damit sagen? Hat das Stück eine bestimmte Tendenz?
Sicher, die Tendenz ist auch, glaube ich, soweit ich meiner Sache da sicher bin, ausgesprochen. Sie lässt sich vielleicht in zwei Maximen bezeichnen, die nicht von mir sind, sondern von Nietzsche und Camus. Nietzsche hat gesagt, das Gesicht ist die beste Maske. Und Camus hat gesagt, dass wir zumindest in einem bestimmten Alter für unser Gesicht verantwortlich sind. Und diese beiden Ansichten drücken das aus, was ich habe sagen wollen. Ich wollte nur zeigen, welche physiognomischen Aspekte die Macht haben kann. Das setzt sich ja fort, es bleibt ja nicht bei diesem Friseur, sondern andere im Land haben plötzlich auch das Gesicht des Landesvaters. Und zum Schluss spielt ja der Orthopäde eine Rolle, der erwähnt wird, nicht wahr? Und der mutmaßlich dem Präsidenten in gleicher Ergebenheit dienen wird wie sein Vorgänger.
Aber vielleicht auf eine andere Pointe lässt sich außerdem noch schließen. Ist Macht und das Ausüben von Macht an eine bestimmte starke Persönlichkeit gebunden oder sind die Figuren der Macht austauschbar?
Natürlich glaube ich, dass die Macht eine ganz bestimmte Apparatur haben muss und ganz bestimmte Mechanismen besitzen muss. Aber zunächst, glaube ich, stellt sie den natürlichen Anspruch, dass sie sich selbst ausstellen muss. Ausstellen, indem sie den Giftzahn vorweist, die Klaue, die Pranke, überhaupt alles vorweist, nicht wahr? Und ständig immer gezwungen ist vorzuweisen, was sie selbst erhält. Das ist vielleicht die Ausgangssituation, in welcher Weise sie später dann zu funktionieren beginnt bei Zuhilfenahme anderer Mittel. Das ist verschieden, nicht wahr? In jedem Staat, in jedem Land verschieden. Aber ich glaube, dass diese Basis zunächst einmal eine ganz bestimmte Unerlässlichkeit ist.
Man hat ein Gefühl dafür, wenn das Glück schon zu lange gedauert hat. Man hat einen Gaumen für bevorstehende Veränderungen. Als sich meine Hoffnungen langsam davonmachten, schickte mir der Himmel
mich,
Bruno Deutz.
Ja, den Sie als Zielscheibe mieteten.
Als Mitarbeiter, als Ebenbild. Sie werden mir doch wohl beipflichten, dass der Posten eines Landesvaters nicht unbesetzt bleiben kann. Herr Deutz, ich möchte Ihnen gratulieren. Sie haben meine Erwartungen übertroffen. Ich bin glücklich, Ihnen sagen zu können, dass Sie der sind, für den ich Sie gehalten habe. Sie haben von Ihren Möglichkeiten den erhofften Gebrauch gemacht. Ich fühle mich Ihnen nahe, fast verwandt.
Stehen Sie auf. Schnell. Ich wiederhole es sonst nie.
Auch darin gleichen wir uns. Sie haben den Nutzen der Macht erkannt und sind entsprechend mit ihr umgegangen. Ihr Engagement ist...
Beendet, was? Der Herr tritt aus dem Schatten und entlässt mich. Ich durfte mein Gesicht hinhalten. Ich war gut genug, Figur auf dem Kampfplatz zu machen, auch um Ihre Probleme zu lösen, weil ich gerade recht gut Sie verstehe. Der Auftritt ist beendet, ich darf also verschwinden.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich Ihre Dienste noch einmal gebrauche.
Und Sie meinen, ich werde warten wie ein Stück präpariertes Leder, bis es über den Leisten gespannt wird?
Ich kann mir vorstellen, dass Sie es tun werden. Die Mittel sind vorhanden.
Besten Dank.
Bitte.
Aber nehmen wir einmal an, Sie irren sich. Was dann? Ich gebe Ihnen 3 Minuten, um Ihre Lage zu begreifen und einen halben Tag, um dieses Land zu verlassen. Danach lasse ich Sie zu meinem persönlichen Feind erklären und übergebe Sie einem meiner Laiengerichte.
Damit geben Sie mir zu verstehen, dass Sie Ihr Engagement nicht für beendet ansehen.
Sie können nicht so schnell denken, wie ich dafür sorgen kann, dass aus Ihnen ein Nichts wird. Ihre Herrschaft hat aufgehört. Ihre Ordnung ist vergangen. Es wäre nicht zu Ihrem Schaden, wenn Sie sich mit der neuen Lage bekannt machten.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Deutz, dass Sie sich für den neuen Präsidenten halten?
Ich bin es.
Es besteht ein Unterschied, wofür man sich selbst hält und wofür einen die anderen halten.
Es ist mir kein Bedürfnis, Ihre Ansichten kennenzulernen. Damit wir uns verstehen. Es gibt Sie nicht mehr. Niemand! Ich sage, niemand hier wird Sie anerkennen. Weder Ihre Mitarbeiter, noch Ihre Familie, noch...
Noch?
Nicht einmal Olga.
Demnach haben Sie sich nicht gescheut, mich überall nach Kräften zu ersetzen.
Sie haben noch 20 Sekunden.
Sie beschämen mich, Herr Deutz. Ich habe meinen persönlichen Feinden nie mehr als einen Herzschlag zugestanden. 20 Sekunden, das reicht manchmal aus, um einem zufälligen Leben einen Sinn zu geben.
Oder um einen Fehler zu machen, den nichts wegwischt. Ich muss sagen, für einen, den es nicht mehr gibt, schwingen Sie ein ziemlich riskantes Wort. Man muss sich geradezu fragen, für wen Sie sich halten.
Herr Deutz, das dürfte Ihnen nicht unbekannt sein.
Dann werde ich Ihnen zeigen, was Sie sind. Vorführen werde ich Ihnen, wie viel Sie bedeuten. Eine Wachtel in meiner Hand und ich kann zudrücken nach Belieben. Sie haben sich danach gedrängt. Bitte. Wer so in mich hineinruft, will ich meinen, der bekommt seine Antwort. Sie können anfangen, Mitleid mit sich zu haben. Posten!
Herr Deutz, Sie sind mein bester Mitarbeiter.
Deutschlandradio Retro. Deutschlandradio Retro.